Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Wissenschaft in Hollywood-Filmen. Von der Traumfabrik mit Realitätsanspruch erzählt jetzt Guido Meyer. Oder, da sind wir gleich mittendrin, in der Sprache der Na'vi aus dem Science-Fiction-Abenteuer Avatar klingt das so.
Ich wollte den Menschen etwas nahebringen, was keine Illusion ist. Etwas, das Realität ist. Etwas, das sie sehen und berühren kann.
Keine Illusion, sondern eine Realität soll es sein, die im Jurassic Park vermittelt wird. Das gilt für den Vergnügungspark mit all seinen wiederbelebten Dinos und es gilt für die gesamte Filmreihe. Auch die neueste Episode, Jurassic World 3, ein neues Zeitalter, will so realistisch daherkommen wie möglich. Das ist der Ehrgeiz der Drehbuchautoren. Doch dazu braucht Hollywood Unterstützung von Experten, von wissenschaftlichen Beratern, die die Handlung mit Glaubwürdigkeit unterfüttern.
Zuerst brauche ich einen Tropfen Blut. Keine Bange, John, das gehört alles zum Wunder des Klonens.
Geklont, aber woraus denn? Die Leu-Extraktion hat noch nie einen intakten DNS-Strang hervorgebracht.
Nicht ohne massive Sequenzlücken.
Paleo-DNS aus welcher Quelle? Woher kriegt man 100 Millionen Jahre altes Saurierblut?
We can't get DNA from a dinosaur.
Wir können keine DNS von einem Dinosaurier bekommen. DNS-Stränge halten nicht länger als ein paar tausend Jahre. Die Dinosaurier sind vor 65 Millionen Jahren ausgestorben. Vielleicht werden wir eines Tages winzige Fragmente der Erbsubstanz von Sauriern finden. Um sie aufzufüllen, haben wir aber nichts Besseres als Vogel-DNS. Der Gencode wäre so schlecht, dass am Ende immer nur ein Vogel herauskäme.
The pieces that we would get are so tiny that, you know, we would just still end up with a bird.
Vor 65 Millionen Jahren, am Ende der Kreidezeit, verschwand der letzte Dinosaurier von der Erde. Im Jahr 1990 AD kehrte sie zurück, die ganze Sippschaft, Stegosaurus, Tyrannosaurus, Triceratops und wie sie alle heißen. Der amerikanische Schriftsteller Michael Crichton hatte sie in Romanform wiederbelebt. Und so klingelte Anfang der 90er Jahre ein Telefon in Bozeman im US-Bundesstaat Montana. Hollywood war am Apparat. Am anderen Ende der Leitung der Paläontologe Jack Horner, Dinosaurier-Experte im Museum of the Rockies. Regisseur Steven Spielberg wollte ihn als wissenschaftlichen Berater.
Steven wanted to make sure that the dinosaurs looked as accurate as they could.
Steven wollte sicherstellen, dass die Dinosaurier so naturgetreu wie möglich aussahen. Sie sollten dem Wissen der damaligen Zeit entsprechen. Achtjährige Kinder sollten keine dummen Fehler in dem Film finden. Und er wollte, dass die Schauspieler die Namen der Tiere korrekt aussprachen. Es gab also einiges, das ein Wissenschaftler gegenchecken sollte.
There were quite a few things that just needed to be double-checked by a scientist.
Ellie?
Ja?
Es ist nochmal Tom. Er möchte mit Ihnen über das letzte Kapitel reden.
Sagen Sie ihm, ich werde das Jack Horner-Zitat nicht streichen. Mein Verleger hält sich für einen Paläontologen.
Und so entstand, mit Jack Horners Hilfe, aus dem Buch ein Film und in dem Film ein Park.
Was für ein Park ist das denn?
Willkommen im Jurassic Park.
Sie bewegen sich in Herden. Unglaubliches sind Herdentiere. Wie ist Ihnen das nur gelungen?
Warten Sie es ab.
John Hammond, so heißt im Film der Schöpfer des Jurassic Parks, ist die Zurückzüchtung von Dinosauriern gelungen. Er entdeckte intakte Dino-DNS im Blut von Moskitos, die sich an den Urechsen gelabt hatten. Die Insekten wiederum wurden in Bernstein konserviert, so die Geschichte des Films. Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Für die Kinoleinwand jedoch galt Heureka.
Heureka! Ist so eine Tradition.
Heureka! Das Das rief auch Astronaut Cooper aus, der in dem Film Interstellar ein Erfolgserlebnis anderer Art hatte. Es gelang ihm, die vierdimensionale Raumzeit zu überwinden. Vierdimensionale Raumzeit, das klingt schon nach starkem Tobak. Ist es auch. Und es ist kein Wissen, das man beim breiten Publikum voraussetzen kann. Wie die Macher von Jurassic Park wollten auch die Drehbuchautoren von Interstellar die Illusion realistisch erscheinen lassen. Der Film erzählt, wie die Menschheit im Universum eine neue Heimat sucht. Und dazu mussten die Autoren ein zentrales Modell der Relativitätstheorie erklären, die vierdimensionale Raumzeit.
Sagen wir mal, du willst von hier nach dort. Aber das ist zu weit, okay? Also, für ein Wurmloch wird die Raumzeit gekrümmt. Und man nimmt eine Abkürzung durch eine höhere Dimension. Okay, also, deutlicher wird es, wenn man dreidimensionalen Raum zweidimensional darstellt. Dann ist das Wurmloch nämlich nur noch ein Kreis. Und was ist ein Kreis in drei Dimensionen?
Eine Kugel.
Ganz genau. Ein kugelförmiges Loch.
This film has very well established science in black holes.
Dieser Film basiert auf unserem Wissen über schwarze Löcher. Sie verstehen wir ganz gut. Was Einsteins Gleichungen vorhersagen, konnten wir im Weltall beobachten. Wurmlöcher dagegen sind spekulativ. Aber es gibt wissenschaftliche Grundlagen für ihre Existenz. Und da wir nicht sicher sind, ist es in Ordnung, sie zu benutzen für einen Science-Fiction-Film.
Kip Thorne ist eine Koryphäe der Astrophysik. Bis 2009 war er Professor für theoretische Physik am California Institute of Technology in Pasadena. Er hat das Team von Interstellar wissenschaftlich beraten.
Die Idee von Gravitationsanomalien hatte ich schon zu Studentenzeiten. Sie sind etwas Merkwürdiges, das mit der Schwerkraft passiert. Der Drehbuchautor Jonathan Nolan hat nach etwas gesucht, das den Zuschauern eine fünfte Dimension erklärt. Also eine, die außerhalb unserer vierdimensionalen Welt von Raum und Zeit liegt. Da habe ich mich an meine frühe Forschung zum Thema erinnert. Eine Möglichkeit zur Erklärung war, dass Dinge in der fünften Dimension die Stärke der Schwerkraft verändern.
Irgendwo in deren fünften Dimension. Die haben uns gerettet.
Ja. Und wer sind die? Und warum wollen sie uns helfen, ha?
Ich weiß es nicht, aber sie haben diesen dreidimensionalen Raum in ihrer fünfdimensionalen Realität gebaut, damit Menschen es verstehen können. Man sieht, dass die Zeit hier als physikalische Dimension existiert. Wir wissen jetzt, dass eine Kraft über die Raumzeit hinauswirken kann.
Gravitation kann die Dimensionen durchschreiten, einschließlich der Zeit.
Offenbar.
Diese Theorie im Film entspricht heute gültigen Modellen in der Kosmologie und in der Stringtheorie. Sollte es parallele Welten oder höhere Dimensionen neben den uns bekannten geben, würde sich die Schwerkraft dimensionübergreifend bemerkbar machen. In einer hypothetischen fünften Dimension würde sich die Zeit wie der Raum verhalten. Sie bekäme also ebenfalls mehrere Richtungen, neben dem uns bekannten Vor auch ein Zurück und ein Seitwärts.
Wir sind hier an der Universität von Kalifornien in Riverside. Momentan stehen wir vor dem Gewächshaus, das gleich hinter der Botanikabteilung untergebracht ist. Tja, dann wollen wir mal reingehen ins Treibhaus.
Jodie Holt ist Professorin für Landwirtschaft und natürliche Rohstoffe am College für agrikulturelle Wissenschaften der University of California. Seit 2009 steht sie als wissenschaftliche Beraterin im Abspann des Hollywood-Films Avatar.
Das Produktionsteam war auf der Suche nach einem Botaniker, der demonstrieren könnte, wie man sich in Wald und Flur verhält, was man anzieht und wie man Pflanzenproben nimmt. Glücklicherweise haben wir hier an der Universität von Kalifornien in Riverside eine Abteilung, die Botanik in ihrem Namen trägt. So sind sie wohl auf mich gekommen. Irgendwann hatte ich eine Nachricht auf meiner Mailbox, dass ein Hollywood-Studio einen Botaniker suche. Ich habe zurückgerufen und hatte keine Ahnung, auf was ich mich da eingelassen hatte.
Musik Jene fiktive Pflanzenwelt, mit der sich Jodie Holt beschäftigen sollte, war die von Pandora. Dieser Mond ist den Astronomen schon lange bekannt. Es ist ein öder, kartoffelförmiger Brocken aus Gestein, der den Planeten Saturn umkreist. Soweit die Wissenschaft. Doch in der Fiktion Hollywoods trägt ein weiterer Mond diesen Namen. Dieser, frei erfundene Mond, ist wesentlich weiter weg. Größer, rund, so wie der Erdmond, und er verfügt über eine Atmosphäre. Dieser Mond Pandora umkreist den Planeten Polyphemus. Wir befinden uns in einer Umlaufbahn um den Stern Alpha Centauri A und damit mitten in James Camerons Film Avatar.
Eine Pflanze sieht so aus, wie sie aussieht, aufgrund der Umwelt, in der sie lebt. Pflanzen sind punktgenau verwurzelt. An der Pflanze sehen wir ihre Anpassung an die Umgebung an. Wir können das Äußere einer Pflanze nicht erklären, ohne die Besonderheiten ihres Biotops zu berücksichtigen. Also sagte ich James Cameron, dass ich alles über die Landschaften auf Pandora wissen müsse, bevor ich die entsprechende Fauna kreieren könne.
Wie setzt sich die Atmosphäre Pandoras zusammen? Wie stark leuchtet der Stern? Wie lange dauert ein Tag? Gibt es Jahreszeiten? Woraus besteht der Boden? All diese Fragen stellte die Botanikerin Jodie Holt dem Regisseur James Cameron.
And to my amazement, he had answers for every question.
Und zu meiner Verwunderung hatte er eine Antwort auf jede einzelne Frage. Das fand ich bemerkenswert, da es sich um einen Science-Fiction-Film handelt. Dinge wie die Atmosphäre oder das Licht des Sterns fallen Ihnen als Zuschauer gar nicht auf, aber sie sind Teil der Umgebung. James Cameron konnte mir sagen, wie viel Sauerstoff und wie viel Stickstoff in der Atmosphäre Pandoras vorhanden sind und wie stark die Schwerkraft sein darf, damit Berge schweben können.
Allowing for the mountains to float.
Wo geht's denn hin?
Raus aus der Stadt. Es gibt eine mobile Verbindungskammer in Station 26, in der wir arbeiten können, oben in den Bergen.
Den Halleluja-Bergen?
Ganz genau.
Ist das Ihr Ernst?
Ja.
Die legendären schwebenden Berge von Pandora? Die davon gehört?
Und woran arbeitest du?
Ich beschäftige mich mit Raptoren. Alle unsere Theorien über die Intelligenz der Raptoren und ihre Fähigkeiten waren völlig falsch.
Ist das wirklich wahr?
Ist das wirklich wahr? So oder so ähnlich lauteten die Fragen, die das Produktionsteam der Jurassic Park-Reihe ihren wissenschaftlichen Beratern gestellt hat. Gaben sie grünes Licht, konnte die Szene gedreht werden. Aber auch Expertenrat schützt nicht vor Fehlern. Beim Erscheinen des ersten Films 1993 gingen Paläontologen noch davon aus, dass Raptoren aussahen wie Echsen auf zwei Beinen. Heute, fast 30 Jahre später, ist die Wissenschaftswelt klüger.
Wir wissen heute, dass Velociraptoren Federn hatten. Sie sahen wirklich so aus wie irgendeine Art von merkwürdigen Vögeln. Ihre Arme waren fast schon Flügel. Das können wir anhand echter Fossilien erkennen. Aber das Problem war, dass diese Fossilien erst einige Jahre nach dem ersten Jurassic Park-Film entdeckt wurden.
Steven Brusatte ist als wissenschaftlicher Berater der Nachfolger von Jack Horner für den neuesten Film der Reihe, Jurassic World 3, ein neues Zeitalter.
Jetzt wissen wir es besser. Es hat mich immer ein wenig geärgert, dass diese veraltete Idee von schuppigen, grün-grauen Dinosauriern alle Filme der Jurassic Park-Reihe überdauert hat. Aber als ich gefragt wurde, ob ich für Jurassic World 3 als wissenschaftlicher Berater zur Verfügung stehe, wurde mir gleich bei unserem ersten Treffen versprochen, dass einige der Dinos künftig Federn tragen würden. Daraufhin habe ich sofort zugesagt.
Hier haben Sie die Resonanzkammer eines Velociraptors. Hören Sie sich das an.
Berät er nicht gerade Hollywood, arbeitet Steven Brusatte an der Schule für Geowissenschaften der Universität von Edinburgh. Bei den Dreharbeiten zu Jurassic World 3 musste er gar nicht persönlich zugegen sein. Er lieferte Wissen auf Abruf.
Als Berater habe ich nicht die Aufgabe, mir eine Handlung auszudenken. Weder schreibe ich das Drehbuch, noch schaue ich überhaupt hinein. Ich bemühe mich aber, das Wissen rund um Dinosaurier in den Film einzubringen. Mein Job war es, zur Verfügung zu stehen, wenn die Produzenten Fragen hatten. Und davon haben sie reichlich Gebrauch gemacht. Ich bekam Anrufe und E-Mails zum Aussehen der Dinos, zu ihrer Größe oder ihrem Lebensraum. Und das hat eine Menge Spaß gemacht.
Ist das ein Wurmloch?
Aufgetaucht vor 48 Jahren.
Und es führt wohin?
In eine andere Galaxie.
Durch dieses Wurmloch können wir zu anderen Sternen reisen.
Damit bringen Sie potenziell bewohnbare Welten in unsere Reichweite. 12 nach Auswertung der ersten Daten.
Sie haben Sonden da reingeschickt?
Mhm.
Wir haben Menschen da reingeschickt. Vor 10 Jahren.
Die Lazarus-Mission.
12 mögliche Welten, 12 Ranger-Starts. An Bord die mutigsten Menschen, die je gelebt haben.
Jede Landekapsel hatte ausreichend Vorräte für 2 Jahre. Aber durch Kälteschlaf konnten sie diese Zeit ausdehnen und organische Stoffe über mehr als 10 Jahre beobachten. Ihre Mission war es, ihre Welt zu erforschen. Und wenn sie geeignet ist, konnten sie ein Signal aussenden, danach lange schlafen und auf ihre Rettung warten. Und ein System erscheint vielversprechend.
Eins? Das ist ziemlich gewagt, oder?
Ein System mit 3 potenziellen Welten? Das ist nicht so gewagt.
Okay. Also finden wir ein neues Zuhause.
Interstellar, Interstellar, zwischen den Sternen. Bemannte Raumschiffe sollen eine Entfernung zurücklegen, die die Menschheit in Wirklichkeit noch nicht einmal bruchstücksweise bewältigt hat. Astronauten haben es gerade einmal bis zum Mond geschafft, noch nie zu einem anderen Planeten und schon gar nicht hinaus aus unserem Planetensystem. Gut, es ist ein Science-Fiction-Film, aber auch der bliebe ohne wissenschaftliche Erklärungen für solch Lichtjahre weite Reisen unglaubwürdig.
This was part of my brainstorming with Christopher Nolan.
Teil meines Brainstormings mit dem Produzenten Christopher Nolan war die Frage, ob sich die Personen mit Überlichtgeschwindigkeit bewegen sollten. 2 Wochen lang haben wir dieses Problem diskutiert. Schließlich habe ich davon abgeraten und stattdessen vorgeschlagen, dass sich das Raumschiff durch ein Wurmloch bewegen könnte. Was wir letztlich im Film zeigen, fußt auf den Grundlagen der Physik. Mit Überlichtgeschwindigkeit zu reisen, hätte aber physikalische Gesetze verletzt.
Filme wie Jurassic World, Interstellar oder Avatar kommen bewusst wissenschaftlich daher, nicht zuletzt wegen des Faktenchecks durch Berater, durch Paläontologen, Astrophysiker, Linguisten oder Botaniker. Dass bestimmte Details richtig wiedergegeben sind, fällt dem breiten Publikum jedoch meist gar nicht auf. Wissenschaftliche Korrektheit wird nur von Wissenschaftlern gewürdigt. Entsprechend sind sie es auch, die sich zuerst auf Fehlersuche begeben. Das Internet mit seinen Foren bietet dazu heute eine Fülle an Gelegenheiten. Was nicht stimmt, wird gnadenlos angeprangert. Dino-Experte Jack Horner hat das erlebt.
Ein Fehler wäre beinahe im ersten Jurassic Park-Film gemacht worden. Als die Raptoren durch die Tür kommen, sollte ihre gegabelte Zunge aus dem Maul schnellen, so wie bei züngelnden Schlangen. Ich habe dem Filmteam gesagt, dass sie das nicht konnten. Aber die Macher wollten unbedingt an dieser Stelle einen Spezialeffekt. Also haben sie die Tiere gegen die Glastür schnauben lassen, die daraufhin beschlug. Das zeigte so ganz nebenbei, dass Dinosaurier warmblütig waren.
Das ist ein Dinosaurier. Oh, Ellie, wir müssen die Theorie von den Kaltblütern vergessen. Sie trifft nicht zu, wir liegen vollkommen falsch. Das ist ein Warmblüter.
Die leben auch nicht in Sümpfen.
Sein Hals ist doch mindestens 7 oder 8 Meter lang.
Schon 1993 arbeitete der erste Teil von Jurassic Park auch mit wissenschaftlichen Überraschungen. Die jahrzehntealte Kontroverse, ob die Riesenechsen warmblütig, kaltblütig oder irgendetwas dazwischen waren, wurde zugunsten der Warmblütigkeit entschieden. Kaum war dieser Fakt verdaut, richtete sich in dieser Szene ein Brachiosaurus auf seine Hinterbeine, um mit seinem langen Hals auch Blätter in den Baumkronen zu erreichen.
You know that Brachiosaurus can stand on its hind legs as well. Otherwise there wouldn't be babies.
Wir mussten davon ausgehen, dass der Brachiosaurus auf den beiden hinteren Beinen stehen konnte, sagt Jack Horner, denn sonst hätte es keine Babys gegeben. Wohl wahr.
Das ist Videolog 12. Die Zeit 21:32 Uhr.
Muss ich das unbedingt jetzt machen? Ich muss mich echt mal aufs Ohr hauen.
Nein, jetzt. Solange es noch frisch ist.
Okay, Ort, Baracke. Die Tage verschwimmen ineinander. Die Sprache ist nervig, aber ich sag mir, es ist wie beim Waffe zerlegen. Wiederholung, Wiederholung. Navi.
Nari.
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 Navi.
Urniul, Stecker.
Neytiri nennt mich Skaung. Das bedeutet Trottel.
Dieser Teil ist ganz besonders wichtig.
Norms Verhalten hat sich mittlerweile gebessert.
Aber es heißt nicht nur, ich sehe dich vor mir, sondern auch, ich sehe in dich hinein.
Es ist gut, dass wir uns jetzt verstehen, aber er hält mich auch für einen Skaung.
When I listened to the final version, I realized that there was one word there that I was not familiar with.
Als ich die Endfassung von Avatar gesehen habe, ist meine Vokabel aufgefallen, die ich nicht kannte. Da hatte der Schauspieler ein Wort falsch ausgesprochen. Dieses Wort wäre aber theoretisch möglich gewesen. Also habe ich mir eine Bedeutung dafür einfallen lassen, um diesen Fehler zu vertuschen. Und heute ist dieses Wort ein gültiger Teil des Navi-Vokabulars.
Paul Frommer ist Linguist an der Universität von Südkalifornien in Los Angeles. Auch er hat die Crew von Avatar beraten. Seine Aufgabe: für die Bewohner des Mondes Pandora eine eigene Sprache zu entwickeln. Ihren Namen habe er sich gemeinsam mit dem Drehbuchautor James Cameron einfallen lassen, inklusive des Apostrophs.
As a linguist, I wanted to make sure that the apostrophe had some function.
Als Linguist wollte ich sicherstellen, dass das Apostroph eine Funktion hat. Es zeigt einen Stoßton an, eine markante Pause innerhalb eines Wortes.
And so the correct pronunciation is Navi, where there's a sharp break after the A. It's not Navi, it's Navi.
Der Name der Sprache war gefunden, doch wie soll Navi klingen?
At the time I didn't know too much about what the movie would be, but
zu der Zeit kannte ich noch keine weiteren Einzelheiten des Films, aber es war klar, dass er von einer intelligenten, humanoiden Rasse auf einer anderen Welt handeln würde. Und ich wusste, dass ihre Physiologie der menschlichen, zumindest in Bezug auf den Stimmapparat, ähnelte. Jede von mir erfundene Sprache musste sich also von menschlichen Schauspielern sprechen lassen.
Ach du Scheiße.
Sieh ihr nicht in die Augen. Eine Kran ist kein Pferd, wenn Sahelu hergestellt ist. Fliegt eine Kran nur mit einem Jäger in seinem ganzen Leben. Um ein Aronju, ein Jäger zu werden, musst du deinen eigenen Ikran wählen und er muss dich wählen.
Wann?
Wenn du bereit bist.
This is from a poem.
Das hier ist aus einem Gedicht, das als Jagdlied vertont wurde. James Cameron hat es auf Englisch geschrieben. Und es geht so:
Let my arrow strike true, let my spear strike the heart, let the truth strike my heart, let my heart be true. And in Navi it sounds like Weya swizau ningai tivako, weya tukrul t'elani tivako, weri tingail t'elani tivako, weya t'elani livungai. It's very difficult to come up with something that has absolutely no similarity to anything else.
Es ist sehr schwierig, eine Sprache zu erfinden, die keine Ähnlichkeit hat zu existierenden Sprachen. Einige finden, Navi klinge wie Deutsch. Andere sagen, es erinnere sie an Japanisch. Wieder andere fühlen sich an afrikanische Sprachen erinnert. Grammatikalisch existieren Parallelen zum Hebräischen. In Navi gibt es beispielsweise kein Wort für haben. Statt ich habe ein Buch heißt es, das Buch ist mir. So funktioniert es auch im Hebräischen. Aber die Kombination dieser Elemente ist einzigartig.
Mittlerweile ist ein ganzes Universum an Navi-Vokabular entstanden. Tausende von Wörtern hat sich Paul Frommer bis heute ausgedacht. Denn nach dem Film kamen die Avatar-Spiele, die nach weiterem Vokabular verlangten. Und nun stehen gleich 4 Fortsetzungen im Kino an, für die der Sprachschatz der Na'vi abermals erweitert werden muss. Was Star Trek-Fans klingonisch, ist den Avatar-Anhängern Na'vi.
A lot of people now who are learning the language.
Ein Großteil derer, die Na'vi lernen, sind jüngere Menschen in ihren 20ern. Die Gründe, warum sie das tun, sind unterschiedlich. Und dann gibt es da die Sprachenthusiasten, die sich einfach gerne mit Sprachen beschäftigen. Sie finden es schlicht cool, sich mit ihren Freunden unterhalten zu können, ohne dass sie jemand versteht. Es sei denn, er beherrscht ebenfalls Na'vi.
Für die 4 Fortsetzungen von Avatar ist der Linguist Paul Frommer als wissenschaftlicher Berater wieder mit an Bord. Auch die meisten Figuren aus dem ersten Teil werden Ende des Jahres in Avatar 2 wiederkehren und in ihm auch die Pflanzenwelt, die mit Hilfe der Biologin Jodie Holt entstanden ist.
Diese Bäume sind den Umutikaya so heilig, wie wir es uns kaum vorstellen können.
Also mal ehrlich, hier braucht man nur einen Stock in die Luft zu werfen und er landet garantiert auf irgendeinem heiligen Fahnen oder sowas.
Nein, ich rede nicht einfach bloß von irgendeinem heidnischen Voodoo-Zauber, sondern von etwas ganz Realem, etwas Messbarem in der Biologie dieses Waldes.
Und was genau soll das sein?
Die Pflanzen auf Pandora sind denen auf der Erde ähnlicher, als es zunächst scheint. Das gilt zum Beispiel für das Phänomen der Thigmonastie. Bestimmte Pflanzen reagieren auf Berührung. Auf der Erde klappt beispielsweise die Mimose dann ihre Blätter zusammen oder dreht den gesamten Stiel von der Berührung weg. Auf Pandora verhält sich der Helichoradian ähnlich. Dieser frei erfundene lateinische Name bedeutet auf Na'vi Loreo und auf Deutsch wunderschöne Spirale.
Als die Figur Jake Sully diese Pflanze berührt, ziehen sich ihre Blätter blitzartig zusammen und die gesamte Pflanze verschwindet im Boden. Das ist wissenschaftlich durchaus haltbar. Das hier in unserem Gewächshaus, das ist eine Venusfliegenfalle. Landet ein Insekt auf ihr, schließt sie blitzschnell ihre Fangblätter. Obwohl der Helichoradian orange ist und somit nicht gerade aussieht wie eine Pflanze auf der Erde, verhält er sich wie eine irdische Pflanze, die auf Reize reagiert.
Ob es die Erschaffung einer kompletten Flora auf einem anderen Himmelskörper ist, das Konzept einer künstlichen Sprache oder ob es gar um physikalische Gesetze im Weltraum geht. Die wissenschaftliche Beratung verfolgt ein Ziel. Die Macher von Science-Fiction-Streifen möchten sich abgrenzen vom Genre der Fantasy-Filme. Dabei dienen Reisen durchs All, eine außerirdische Pflanzenwelt oder eine fremde Kommunikationsform als trojanisches Pferd für den Rest des Filmes. Denn je realistischer die Rahmenbedingungen beschrieben werden, desto glaubwürdiger lässt sich die Handlung transportieren, und sei sie noch so abstrus. Und trotz aller wissenschaftlicher Absicherung passieren weiterhin Fehler, sagt Avatar-Beraterin Jodie Holt.
I had another botanist write me from somewhere in Europe saying.
Eine Botanikerin hat mir aus Europa geschrieben, dass die Schauspielerin Sigourney Weaver die Pipette nicht korrekt benutzt. Sie habe sie falsch herumgehalten, sodass Luft hätte eindringen können. Aber danach hatte mich niemand gefragt. Ich konnte nur Empfehlungen abgeben, wenn mein Rat verlangt wurde. Der Großteil an Reaktionen von Botanikern und von Studenten aus aller Welt war jedoch positiv. Die meisten waren begeistert, dass eine richtige Wissenschaftlerin von einer richtigen Universität gebeten wurde, einen Science-Fiction-Film so glaubwürdig wie möglich erscheinen zu lassen.
With excitement about the fact that a real scientist at a real university was asked to have input into a movie and make it as credible as possible.
Wenn wir ins Universum hinausgehen, müssen wir uns den Realitäten interstellarer Reisen stellen. Wir müssen weit über unsere eigene Lebensdauer hinausstreben. Wir dürfen nicht als Individuen denken, sondern als Spezies. Geh nicht gelassen in die gute Nacht.
Wissenschaft in Hollywood-Filmen. Traumfabrik mit Realitätsanspruch. Das war ein Feature von und mit Guido Meyer. mit Zitaten aus folgenden Filmen: Jurassic Park, USA 1993, Regie Steven Spielberg. Jurassic Park 3, USA 2001, Regie John Johnston. Jurassic World 3, ein neues Zeitalter, USA 2022, Regie Colin Trevorrow. Interstellar, USA Großbritannien 2014, Regie Christopher Nolan. Avatar, Aufbruch nach Pandora, USA 2009, Regie James Cameron.